BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr auch an diesem Mittwoch wieder mit dabei seid. Der Krieg im Iran dauert noch an. Donald Trump verspricht zwar, er dürfte demnächst zu Ende sein. Ob er das gesagt hat, damit der Ölpreis schnell wieder sinkt oder wirklich glaubt, ich weiß es, stand jetzt nicht. Was wir aber alle gemeinsam wissen ist, wir haben eine Achterbahnfahrt erlebt an den Energiemärkten. Ölpreis Richtung $120 und dann wieder Richtung $80, nachdem Donald Trump eben Hoffnung gemacht hat, es dauert nicht so lange an. So oder so kann man jetzt schon davon ausgehen, dass es durchaus einen Schaden gibt für die Wirtschaften im Westen aufgrund der gestiegenen Energiepreise, namentlich wieder die Wirtschaften in Europa. Das ist ein aktuelles Thema, ganz offensichtlich, und hat mich daran erinnert, dass er zum Thema Bedeutung von Energie für das wirtschaftliche Wachstum, für den Wohlstand, bereits vor einigen Monaten ein sehr interessantes Gespräch geführt haben. Und genau dieses Gespräch ist heute Gegenstand von BTO Refresh. Hochrelevant, hochspannend. Ich hoffe, das finden Sie auch. Fangen wir also an.
Willst du dich verlieben, so wie Hunderttausende sich auch schon ganz neu verliebt haben? Wenn du Zeitungen und Magazine magst, dann können wir dir beinahe garantieren, dass du dich in Readly verlieben wirst. Readly ist dein digitaler Zeitungskiosk oder vielmehr dein Streamingdienst für Magazine und Zeitungen. Bei Readly findest du mehr als 8000 Magazine und Zeitungen aus nationaler und internationaler Presse, alles in einer App. So viel du lesen kannst, mit unbegrenztem Zugriff, ohne Limit. Und das alles zu einem festen Preis. Du zahlst nicht für ein Magazin oder eine Zeitung, sondern bekommst das volle Angebot. Mit einem Familienaccount können gleich 5 Profile auf bis zu 5 unterschiedlichen Geräten Readly nutzen. Kein Wunder, dass Readly im deutschen App Store ein Rating von 4,7 von 5 basierend auf über 20.000 Bewertungen bekommen hat. Bei Readly sind praktisch alle deine Interessen, Hobbys und Leidenschaften schon zu Hause. Du musst nur noch auswählen oder einfach mal ganz neue Seiten entdecken. Readly ist voller Inspirationen und durch die praktische Download-Funktion können alle Magazine und Zeitungen offline gelesen werden. Damit ist Readly die ideale Reisebegleitung. Für wirtschaftsinteressierte BTO-Hörer finden sich Titel wie Wirtschaftswoche, Euro am Sonntag, Börse Online oder T3N oder Zeitungen wie Welt, The Independent oder The Guardian. Ob du dich für Autos, Garten, Kino, Sport, Geschichte, Gesellschaft, Kochen oder Reisen begeisterst, Readly hat etwas für dich. Für BTO-Hörer gibt es Readly jetzt einen Monat für 99 Cent. Danach kostet dich der ganze digitale Kiosk 14,99 € im Monat und du kannst monatlich kündigen, also keine Abo-Falle. Zum Angebot kommst du über readly.de/BTO. Readly schreibt sich R-E-A-D-L-Y. Alle Infos, wie immer, auch in den Shownotes.
The global energy market is facing its most severe shock since the 1970s.
Oil fields on fire from Iraq to Tehran, fueling growing concerns over the rising price of oil.
How does it affect inflation? It's inflationary. It increases the cost and the factors in every single input of the economy.
While in 1990, one-third of Europe's electricity came from nuclear, today it's only close to 15%. And in hindsight, it was a strategic mistake for Europe to turn its back on a reliable, affordable source of low-emission power. This should change.
In der vergangenen Woche habe ich an dieser Stelle gesagt, es spricht viel dafür, dass der Krieg im Iran keine großen Auswirkungen haben wird. Ist der Krieg kurz und gelingt es, eine Zerstörung von kritischer Öl- und Gasinfrastruktur zu verhindern, sollte es bald wieder alles ganz normal sein, sollte die Wirtschaft sich wieder weiterentwickeln, so wie bereits vor dem Krieg. Stand heute, Dienstagmorgen, müssen wir sagen, naja, die Risiken sind gestiegen. Es gab einige Zerstörungen und der Krieg dauert jetzt ja schon über eine Woche an. Donald Trump hat jetzt zwar gesagt, alles nicht so schlimm, wir haben gesiegt bald und bald herrscht Friede. Wir hoffen, dass es zutreffend ist, wir wissen es aber nicht. So oder so gab es eben weitere Turbulenzen an den Energiemärkten. Der Ölpreis schoss am Montagmorgen Richtung $120 fürs Barrel um dann am Abend, nachdem Donald Trump gesagt hat, alles nicht so schlimm, wieder Richtung 80 Dollar zu fallen. Der Gaspreis bleibt weiterhin auf deutlich höherem Niveau. Was zur Frage führt, wie wirken sich die höheren Energiekosten eigentlich auf die Wirtschaft aus? Treue Hörer wissen, meine Kernaussage ist die, Energie ist Wohlstand. Wohlstand ist der wahre Treiber von wirtschaftlichem Wachstum, aber auch vom Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Es gibt eine ganz klare Korrelation. Es gibt kein reiches Land der Welt, welches einen geringen Energieeinsatz hat. Es gibt reiche Länder mit viel Energieeinsatz, die im Unterschied zu Deutschland einen geringeren CO2-Ausstoß haben. Aber das liegt eben dann an der individuellen Energiepolitik oder auch den Gegebenheiten. Man denke an Norwegen, welches eben viel Öl und Gas exportieren kann, zugleich aber sich selbst mit Wasserkraft versorgt. Die Frage der realwirtschaftlichen Folgen wird dennoch intensiv diskutiert. So hat Oxford Economics in einer Studie 15 Volkswirtschaften modelliert. Das Ergebnis? Die USA sind weitgehend immun vor diesem Energieschock. Woran liegt das? Zum einen sind die USA selbst großer Exporteur von Öl, das heißt, sie verdienen an höheren Ölpreisen. Und zum anderen haben sie zwar ein großes Vorkommen an Erdgas, gleichzeitig aber wenig Exportmöglichkeiten, wenig Exportinfrastruktur. Das heißt, der amerikanische Gasmarkt ist weitgehend isoliert von den Preisschocks auf der Welt und die amerikanischen Unternehmen und Bürger freuen sich deshalb über tiefere, deutlich tiefere Energiepreise als wir in Europa. Damit sind wir bei Europa. Europa trifft der Energiepreisschock sehr stark und namentlich natürlich Deutschland. Wir haben uns ja, wir wissen es, durch den Atomausstieg von Erdgas, vor allem von Erdgasimporten, immer abhängiger gemacht. Man geht davon aus, dass dieser Energiepreisschock nicht nur das Wachstum dämpft, sondern dazu führt, dass die Inflationsraten hochgehen. Auch das ist nicht überraschend. Die Lastwagen, die Supermärkte beliefern, müssen betankt werden. Die Nahrungsmittelproduktion generell, die Landwirtschaft, ist sehr energieintensiv. Das heißt, höhere Energiekosten schlagen sich natürlich direkt durch in anderen Bereichen und das dürfte Inflationsraten nach oben treiben. Und damit steht die Frage im Raum, wie reagieren die Notenbanken? Die Notenbanken sollten ihre Lektion aus der Corona-Inflation gelernt haben und frühzeitig gegensteuern. Das heißt, Zinsen nicht senken, im Zweifel sogar erhöhen. Das ist ebenfalls nicht gut für die Wirtschaft, abgesehen davon, dass wir ja wissen, dass der ein oder andere Staat auch lieber tiefere Zinsen hätte. So oder so können wir feststellen, wir alle werden ärmer, weil ein zentraler Produktionsfaktor, ich würde vielleicht sogar sagen, der zentrale Produktionsfaktor, noch teurer wird. Für Deutschland sind das keine guten Nachrichten. Unsere Wirtschaft ist ohnehin schon unter Druck und unsere energieintensiven Unternehmen sind unter einem noch größeren Druck. Und wir haben darüber gesprochen in der Folge 267 mit dem Titel Energie ist Wohlstand mit Professor Tom Krebs von der Universität Mannheim. Er unterscheidet sich in meiner Wahrnehmung von seinen Kollegen dadurch, dass er die Bedeutung der Energiekosten in den Fokus stellt. Er sagt, Energie ist keine Ware unter anderen, sondern Energie ist die Grundlage von Wohlstand. In der damaligen Folge hat er gefordert, dass wir dringend etwas tun müssen, um die Energiekosten zu senken. Er forderte beispielsweise einen Industriestrompreis, der auf mehrere Jahre bis 2035 ganz konkret den Unternehmen Planungssicherheit gibt. So wollte er den Wohlstandsverlust, den wir aufgrund des Ukraine-Krieges erlebt haben, dämpfen. Einiges davon, wissen wir, hat die Regierung getan, aber natürlich nicht in dem erforderlichen Maße. Deshalb ist der Wettbewerbsnachteil der deutschen Wirtschaft gegenüber unseren Hauptwettbewerbern China und den USA gewaltig. Energiekosten bei uns sind ein Vielfaches im Vergleich zu China und den USA. Deshalb darf es nicht verwundern, dass bei uns Schlüsselsektoren wie Automobilbau, Maschinenbau, Chemie und Elektronik in großen Stile Industriejobs abbauen. Seit 2020 haben wir rund 250.000 Jobs in diesen Bereichen verloren. Tom Krebs beziffert den Wohlstandsverlust durch den Energiepreisschock seit 2022 auf immerhin 175 Milliarden Euro pro Jahr. Das heißt, und 700 Milliarden Euro bis Ende 2025. Ich denke, es lohnt sich, das Gespräch mit Professor Krebs nochmals in Erinnerung zu rufen. Wir brauchen dringend eine andere Energiepolitik, und zwar Energiepolitik, die sich loslöst von irgendwelchen ideologischen Vorstellungen, sondern ein einziges Ziel hat: billig, sicher verfügbar und im Überfluss vorhanden. Die Rolle der Energie, das ist das heutige Thema. Zeit für einen Refresh von Folge 267. Energie ist Wohlstand.
Was wäre, wenn Ihr Kundenservice niemals schlafen würde? Wenn Ihr Team plötzlich über 70 Sprachen fließend spricht, jedes Detail komplexer Verträge auswendig kennt und tausende Anfragen gleichzeitig bearbeitet mit echter emotionaler Intelligenz? Was früher nach Science Fiction klang, ist für die Kunden von 11 Labs heute der Standard für effizientes Wachstum. 11 Labs gilt als das europäische Powerhouse der Voice-KI-Agenten. Als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen des Kontinents liefert es den Beweis, dass Hightech-Innovationen hier zu Hause sind. Während anderswo noch über Digitalisierung debattiert wird, lösen diese KI-Agenten bereits komplexeste Anliegen für Kunden von Klarna, Revolut oder der Deutschen Telekom. Empathisch, sicher und in Echtzeit. Wahrer Fortschritt braucht Vertrauen, deshalb setzt die Technologie auf höchste Sicherheitsstandards. Vollständige DSGVO-Konformität und ISO 27001-Zertifizierung. Diese Agenten können nicht nur Leads qualifizieren, sondern arbeiten direkt in den bestehenden Systemen. Sie prüfen Aufträge, pflegen CRM-Daten und wechseln nahtlos zwischen Tonalitäten, exakt so, wie die jeweilige Marke es verlangt. Der Marktführer lässt sich direkt ins Team holen, skalierbar, sicher und sofort einsatzbereit. Wie sich Erreichbarkeit auf diese Weise revolutionieren lässt, zeigt sich unter 11labs.io/bto. 11 Agents. Schluss mit der Warteschleife. Her mit echtem Kundendialog. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter 11labs.io/bto.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Tom Krebs kommen, noch dieser Hinweis. Zurzeit gibt es ein Angebot für alle BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Tom Krebs.
Tom Krebs ist Professor für Makroökonomik und Wirtschaftspolitik an der Universität Mannheim. Er hat Physik in Hamburg studiert und in Volkswirtschaftslehre an der Columbia University in New York promoviert. Vor Mannheim hat er an verschiedenen US-Universitäten geforscht und war als wirtschaftspolitischer Berater beim Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und der Federal Reserve Bank of Minneapolis tätig. Tom Krebs ist wissenschaftliches Mitglied der Mindestlohnkommission. Sein Buch Fehldiagnose, wie Ökonomen die Wirtschaft ruinieren und die Gesellschaft spalten, ist im Jahr 2024 erschienen.
Sehr geehrter Professor Krebs, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Professor Krebs hat ein Buch geschrieben, da habe ich gerade angefangen zu lesen, über die fatale Wirkung des neoliberalen Gedankengutes in der Ökonomie. Da wollen wir gleich drüber sprechen. Was mir gleich spontan gut gefallen hat an Ihrem Buch war, dass Sie gleich frühzeitig betonen, die Bedeutung von Energie für wirtschaftlichen Wohlstand. Und das ist ein wichtiges Thema, Energiekosten in Deutschland gerade aktuell. Steigen wir da mal mit ein, ganz kurz, was Ihre Sicht ist auf die Situation bezüglich Energieversorgung in Deutschland, Energiekosten und der Bedeutung für unseren Wohlstand.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und um den geht es auch im Buch, dass die Energiekosten von vielen Ökonomen unterschätzt werden und die Signifikanz der Energiekosten für die Wirtschaft und insbesondere für die Industrie. Es geht auch hauptsächlich im Buch im ersten Teil darum, um ökonomische Fehldiagnosen oder Fehlanalysen. Und zwar insbesondere um eine Fehlanalyse, wo die Mehrzahl der Ökonomen in der Energiekrise gesagt hatten, die Energiekrise, die wird die Wirtschaft kaum treffen. Die Mehrzahl der Ökonomen haben die Auswirkungen der Energiekrise, also des Energiepreisschocks, auf die Wirtschaft meiner Meinung nach fahrlässig unterschätzt. Und das kommt daher, weil diese Ökonomen hauptsächlich in einer etwas realitätsfremden Märchenwelt leben, und angenommen haben, dass Menschen und Unternehmen sich relativ schnell und schmerzlos an die hohen Energiepreise anpassen können. Und ich glaube, die Energiekrise hat gezeigt, und insofern ist das auch ein guter Test, wie wir eine Energiewende durchführen können. Die Energiekrise hat gezeigt, dass dem nicht so war. Denn die Realität sah wie folgt aus, meiner Meinung nach, und da diskutiere ich ausführlich im Buch drüber. Die Energiekrise, also dieser große Energiepreisschock, hat die Industrie schwer getroffen und wir spüren immer noch die Auswirkungen, die Spätfolgen der Energiekrise. Und wir haben die höchsten Reallohnverluste der Nachkriegsgeschichte erlitten. Also die vielen Beschäftigten, die mir ja auch immer wichtig sind, haben die höchsten Reallohnverluste der Nachkriegsgeschichte hinnehmen müssen. Und insofern würde ich sagen, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und uns überlegen, wie wir die Energiewende schaffen können, dann hat die Energiekrise uns etwas gezeigt.
Genau, wir kommen auf beide Themen, wollen wir eingehen und auch auf ihre Grundthese der falschen ökonomischen Ideologien. Aber bleiben wir erstmal beim ersten Punkt der Energiekosten. Ich erinnere mich damals, es gab diese Studie von den geschätzten Kollegen Schularik und Ähnlichen, die gesagt haben, lasst es doch einfach Gas sofort boykottieren, ist kein Problem, die Wirtschaft wird nicht in die Rezession stürzen. Und der Olaf Scholz hat damals, das habe ich auch gesehen im Fernsehen, gesagt, also er glaubt der Studie nicht so. Und ich muss zugeben, ich habe sie auch nicht geglaubt, weil ich auch der Auffassung bin, so wie Sie, dass eben Energie wahrscheinlich sogar im Modell vernachlässigt wird. Man könnte wahrscheinlich sogar davon ausgehen, dass ein großer Teil der Produktivitätsfortschritte, die wir eigentlich haben, gemessen haben in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht, seit der industriellen Revolution, eigentlich nichts anderes sind als der vermehrte Einsatz von Energie. Wir sehen darüber hinaus auch eine ganz klare Korrelation zwischen dem Energieverbrauch und dem Wohlstand eines Landes. Also die Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist sehr stark korreliert mit dem Energieverbrauch. Nicht unbedingt CO2-Ausstoß, weil das hat ja was damit zu tun, wie man die Energie erzeugt. Und deshalb habe ich mich auch gewundert, wie man davon ausgehen konnte, man könnte einfach darauf verzichten. Jetzt hat aber doch aktuell die Bundesregierung auch gesagt, sie haben quasi so ein Energie, ja, sie nennt es nicht Einsparungsgesetz, glaube ich Effizienzgesetz, aber faktisch ist es ja ein Gesetz, wo sie sagen, wir wollen eigentlich den Energieverbrauch senken. Und da gibt es ja auch Überlegungen zu sagen, wir wollen die Nachfrage flexibilisieren, dass wir die Waschmaschine nachts laufen lassen oder mittags, wenn die Sonne scheint und so weiter. Wie sehen Sie denn sowas, weil Sie auch gesagt haben, Lehren für die Energiewende, wie sehen Sie denn sowas im Kontext? Sind das Programme, die funktionieren können oder ist das eigentlich Wohlstandsverlust mit Ansage, wenn man Energie so verteuert beziehungsweise das Angebot verunstetigt?
Ja, und auch darauf gehe ich in dem Buch ein, auch wenn das Buch hauptsächlich über die Energiekrise handelt. Es handelt dann auch wirklich über, was wir in der Zukunft machen können und wie wir die Klimatransformation, die wir ja auch als Gesellschaft eigentlich schaffen wollen, so schaffen können, dass wir auch den Wohlstand nicht verlieren, sogar den Wohlstand noch mehren und am Ende auch die Reallöhne steigen. Das ist mir wichtig. Und da denke ich eben, dass der Ansatz auch schon vor der Energiekrise vieler Ökonomen und auch der grüne Ansatz, wenn man so will, verkehrt war, weil die Grünen das hauptsächlich von den Ökonomen übernommen haben. Und der Ansatz war, wenn wir Unternehmen und Menschen dazu bringen wollen, dass sie auf ein klimaschonendes Verhalten umsteigen oder auf eine klimaschonende Produktionsweise, dann brauchen wir nur das klimaschädliche Verhalten zu verteuern und vielleicht noch mit Verboten arbeiten. Also wir haben hauptsächlich gedacht, wir könnten mit einem CO2-Preis arbeiten. Das bedeutet ja, dass wir die Energie, die fossile Energie verteuern, also das klimaschädliche Verhalten verteuern. Wir bestrafen oder wir bestrafen direkt mit Verboten. Und das habe ich auch schon vor der Energiekrise, da habe ich viel drüber geschrieben und einige andere auch, also nicht nur ich, gesagt, dass das ist verkehrt. Und das macht die USA übrigens überhaupt nicht. Die USA macht jetzt Klimapolitik, indem sie klimafreundliches Verhalten fördert. Das heißt also versucht, den Umstieg auf die klimaneutrale Produktion oder klimaschonende Produktion, und das bedeutet strombasierte Produktion am Ende, dass es die fördert. Entweder durch einen vergünstigten oder sicheren, mindestens sicheren Strompreis. Da geht es auch viel um Unsicherheit. Wenigstens mal die Unsicherheit rausnehmen. Und darüber diskutieren wir ja zurzeit. Da kommen wir ja noch drauf auf konkrete Forderungen, die auch richtig gewesen wären in 2023 während der Krise. Also da diskutiere ich, was wir hätten machen sollen in der Krise. Aber das ist immer noch richtig. Das sollten wir auch in 2024 machen eigentlich. Also ein bisschen weg von der Bestrafung hin zur Förderung. Und das ist genau das Problem auch mit dem Energieeffizienzgesetz. Am Ende ist übrigens da sehr viel Förderung drin. Es kostet sehr viel, aber die Kommunikation am Anfang war schrecklich vom Heizungsgesetz. Es wurde nur die Bestrafung diskutiert und da könnte man sagen, naja, das war die FDP halt und dass die Ampelregierung sich nicht einig ist. Das war auch ein Grund, ein politischer Grund. Das stimmt schon, dieses Hin und Her innerhalb der Ampelregierung. Aber es war auch so, dass bei den Grünen auf alle Fälle und auch in SPD-Kreisen teilweise es nicht verstanden wurde, dass man eigentlich, wenn man die Leute mitnimmt, viel mehr auf die Unterstützung und Förderung setzen muss. und eigentlich den Bestrafungsteil weglassen. Und die USA und die Biden-Administration haben das natürlich verstanden. Und mit dem Inflation Reduction Act haben sie dann ein großes Förderprogramm errichtet und sie fördern klimaneutrale Produktion. Und ein CO2-Preis wird es in den USA bundesweit nie geben, weil kein US-amerikanischer Präsident so dumm sein wird.
Ja gut, jetzt da bin ich jetzt ja. Ich schaue immer auf die Energiewende und ich denke mir immer so, naja, wenn ich möchte, dass Leute mehr Strom verbrauchen, muss ich doch eigentlich Strom billig machen. Und wenn ich Strom billig machen muss, muss ich das Angebot ausweiten. Und was wir eigentlich doch machen ist, wir haben eigentlich das Angebot verteuert. Wir haben eigentlich den Umbau verteuert, indem wir auf kurzzeitig Kapazitäten reduziert haben. Also eigentlich, normalerweise würde man das sagen, man muss, wenn ich das ändern möchte, muss ich das Stromangebot so massiv ausweiten, dass Strom günstig ist, dass die Leute sich sozusagen so umsteigen. Wäre meine Vermutung gewesen. Und wir sehen ja auch aktuelle Diskussionen, Batterieproduktion und anderes ist ja alles sehr energieintensiv. Also auch die Energiewende selber ist sehr energieintensiv. Und wenn ich Energie vorher teuer mache, schieße ich mir doch eigentlich selber ins Knie und verliere an Wettbewerbsfähigkeit.
Dem stimme ich zu. Und wir müssen irgendwann nochmal Punkte finden, wo wir uns nicht so einig sind.
Nur die Frage ist ja, was machen wir jetzt damit? Ich meine, wir werden schon noch
Punkte finden. Nein, das war jetzt Scherz. Aber ich muss jetzt nochmal, und wir werden sicherlich schon Punkte finden, nämlich nachher noch vielleicht bei einigen Empfehlungen. Das ist nochmal ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, dass wir nicht nur mit der Verteuerung arbeiten können und hoffen, und das ist eben die Märchenwelt der Ökonomen, dass die Menschen und Unternehmen sich schon anpassen. Viele haben halt nicht die Möglichkeit. Ich kann nicht nur die fossile Energie verteuern, ohne dass die Menschen die Möglichkeit haben, zum Beispiel auf die E-Mobilität umzusteigen oder auf das Schienennetz umzusteigen. Und bei den Unternehmen genauso. Wenn ich nur die Produktion hier in Deutschland verteuere, dann zieht die Industrie ins Ausland. Gut, damit habe ich noch nichts gewonnen. Also ich muss der Industrie gerade in Deutschland einen günstigen Strompreis garantieren, die Unsicherheit rausnehmen. Aber es reicht natürlich nicht nur, dass der Staat das garantiert. Er muss alles dafür tun, und das hätte zuerst geschehen sollen, dass wir das Stromnetz ausbauen und die Produktion der Erneuerbaren ausbauen. Das tun wir natürlich. Übrigens, das ist jetzt beschleunigt worden. Da muss man ehrlich sein. Wir machen jetzt wesentlich mehr als vor 4 Jahren beim Ausbau der Stromnetze, insbesondere der Übertragungsnetze. Aber es ist natürlich noch viel zu langsam im Vergleich zu dem, was wir bräuchten. Das stimmt.
Ja gut, das könnte ich natürlich entgegenhalten. Das ist natürlich nicht unser Hauptthema. Da könnte ich sagen, naja, vielleicht ist auch das Modell, sich ausschließlich auf Erneuerbare zu konzentrieren, sehr teuer aufgrund von Speicheranforderungen, von Netzausbaumöglichkeiten, die notwendig sind. Wenn ich jetzt im Süden, also es gibt ja meinetwegen eine Studie von McKinsey, gesagt habe, lass uns doch im Süden wieder ein paar Kraftwerke machen. Meinetwegen mit Carbon Capturing, das ist günstiger als Netzausbau. Also ich glaube, wir sollten einfach generell als Ziel formulieren, nicht nur die CO2-Neutralität, sondern wir sollten eigentlich auch als Ziel definieren, dass wir ein billiges Stromsystem bekommen.
Ja, auf alle Fälle. Also ich denke schon, das übergeordnete Ziel soll Klimaneutralität sein. Übrigens, das ist keine ökonomische Aussage jetzt von mir, sondern ich nehme an, ich gehe davon aus, dass wir gesellschaftlich uns darauf geeinigt haben, dass das unser Klimaziel ist. Also, und dann überlege ich mir ökonomisch, was ist der beste Weg für die Wirtschaft und auch für die Gesellschaft. Und da denke ich eben schon, dass wir sehr viel bei dem Ausbau der erneuerbaren Energie schon gemacht haben und noch mehr machen müssen. Es gibt ja diese Pläne, die sind ambitioniert, aber nicht unrealistisch. Es braucht natürlich Offshore-Windenergie und gute Übertragungsnetze, um den Strom, den wir offshore in Norddeutschland produzieren, in den Süden und Westen zu transportieren. Und das sind genau die Pläne. Und da muss alles laufen. Und da läuft alles noch nicht sehr gut, aber ein bisschen besser als vielleicht vor 4, 5 Jahren.
Wobei man dazu sagen muss, weil Sie haben ja eine Kernaussage, die mag ich wirklich in Ihrem Buch. Und ich meine, wir kriegen noch genug Dissenspunkte, spätestens beim Mindestlohn. Ja, genau. Wenn ich mir das, aber ich mag ich wirklich in Ihrem Buch, der Fokus auf Energie. Und wenn ich jetzt doch mal sage, okay, ich habe das Ziel Klimaneutralität. Sie haben gerade gesagt, das ist ein nicht ökonomisches Ziel. Okay. Wenn ich mir aber anschaue und sage, Moment mal, ich weiß, Energiekosten sind entscheidend für Wohlstand. Ich weiß, Energiekosten sind entscheidend für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Wenn wir jetzt den Weg weitergehen Richtung Klimaneutralität, wie wir ihn jetzt gehen, werden wir hohe Energiekosten nachhaltig haben. Und das heißt, übersetzt für mich weniger Wohlstand und Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, Verlust also auch an Abwanderung von der Industrie. Und da würde ich die Frage aufwerfen, wenn ich jetzt dieses als Ergebnis habe, dass ich dann vielleicht sagen muss, ich muss einen anderen Weg finden Richtung Klimaneutralität, als den ich jetzt gerade gehe. Weil so, wenn ich jetzt Ihren Gedanken fortsetze, muss ich sagen, wenn wir sofort weitermachen wie bisher, ist das kein gutes Szenario für die zukünftige Wohlstandsentwicklung im Land.
Ja, das glaube ich nicht. So pessimistisch bin ich eben nicht. Und ich gehe auch so ein bisschen die Zahlen durch im Buch. Ich denke schon, dass wir eine realistische Chance haben, auch jetzt noch, mit dem Stromausbau, mit dem Ausbau der Produktion des Stroms mit erneuerbaren Energien und des Transport des Stroms. Das ist ja das Stromnetz dann. Und auch bei dem Wasserstoff haben wir immer noch eine realistische Chance. Aber es muss alles passen und die Bundesregierung muss wirklich einen guten Plan haben, der konsistent ist und widerspruchsfrei. Und das passiert eben nicht, weil die wirtschaftspolitische Beratung relativ schlecht ist, die eigentlich sagt, naja, da brauchen wir einen abstrakten Markt und der macht das irgendwie schon. Zum Beispiel bei dem Ausbau der Stromnetze, da gibt es keinen Markt. Das muss alles geplant werden von der Bundesnetzagentur und dann kann es vielleicht weitergegeben werden. Und wer immer das baut, jetzt zum Beispiel Tennant, einer der größte Übertragungsnetzbetreiber, der den Nord-Süd-Link bauen soll, der wird immer ein Monopolist sein. Da kann ich also nicht diskutieren, das ist die ökonomische Einführungsvorlesung eigentlich, aber es wird immer noch in diesen Diskussionen, auch in den Ministerien, irgendwie so vage auf Wettbewerb sich bezogen, den es nicht gibt. Wenn man nachfragt natürlich, dann stehen die Leute auch blank da, das wissen alle. Aber es verwirrt die Leitungsebene. Beim Stromnetzausbau geht es ja noch, weil wir schon Strukturen haben, aber beim Wasserstoffnetzausbau, der ja ganz wichtig sein wird, nochmal, Klimaneutralität heißt Strom und Wasserstoff. Nichts anderes. In der klimaneutralen. Irgendwo müssen wir dahin. Irgendwann. Das ist das Ziel. Ja, ich sage, wir können uns darüber unterhalten, wie schnell, aber das ist das Ziel. Das heißt, ich brauche ein Wasserstoffleitungsnetz und ich brauche ein Stromnetz. Und da hat der Staat eine überragende Aufgabe, weil alles geplant werden muss. Wenn wir da nichts planen, dann haben wir Chaos. Und da wird zurzeit immer noch ein bisschen immer vor und zurückgegangen. Manchmal muss man auch einfach nur zuhören, was die Wirtschaft sagt. Was fordern die zurzeit? Auch der Mittelstand. Die wollen Planbarkeit bei den Strompreisen. Das heißt für die teilweise auch eine Obergrenze, eine Garantie, dass wir nicht dreimal so teuer sein werden wie die USA, sondern nur zweimal so teuer. So ungefähr. So kann ich es mal formulieren. Das ist ja schon mal. Und natürlich muss der Staat dann entsprechend auch die Stromnetze ausbauen. Das ist dann die Eure. Und das muss zusammenpassen. Und beim Wasserstoff auch. Was wir aber machen, und beim Wasserstoff wollen Sie auch eine gewisse Planungssicherheit, ob in 10 Jahren überhaupt grüner Wasserstoff oder Wasserstoff hier sein wird. Aber in Deutschland muss er dann ja grün sein, weil der CO2-Preis, darauf haben wir uns ja jetzt geeinigt, oder nicht. Den würde ich vielleicht auch zurücknehmen ein bisschen, aber der soll ja auch sehr hoch sein. Das heißt, es muss dann grüner oder fast grüner Wasserstoff sein. Dann sagen die Unternehmen natürlich, die gibt es ja noch gar nicht und ihr könnt ja auch nicht uns vorschreiben, dass wir grünen Wasserstoff benutzen sollen, aber den gibt es nicht. Und dann glauben auch in der Politik wirklich noch viele an eine Märchenwelt, dass sich das irgendwie schon zusammenruckeln wird. Nicht in 10 Jahren. Das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht. Da haben wir auch leider wieder Konsens.
Ja, aber das ist ein Marktliberalismus eigentlich. Der naive Glaube an einen naiven. Ich möchte auch Wettbewerb, aber es gibt gewisse Bereiche im Infrastrukturbereich. Da soll man sich keiner Illusion hingeben. Da wird es keinen Wettbewerb geben.
Jetzt gerade Wasserstoff gibt es Studien, haben wir auch besprochen hier vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, witzigerweise, eine Studie, die vorrechnet, dass im Prinzip Grundstoffproduktion in Deutschland mit importiertem Wasserstoff oder selbst erzeugt Wasserstoff so einen Kostennachteil hat, gegenüber den direkt zu importieren, dort, wo Energie günstig ist. Also die Motto, wenn wir Wasserstoff jetzt machen als eine Strategie, nach dieser Studie zumindest, ist es eine Strategie, die dazu führt, dass es, schreiben die Autoren, eine Investitionsruin geben kann. Jetzt müssen Sie jetzt nicht wissen, Sie kennen die Studie vielleicht nicht, müssen wir gar nicht darüber diskutieren, ob die jetzt stimmt oder nicht stimmt. Nur das führt mich so ein bisschen zum Punkt, die sagen ja, der Staat steuert nicht richtig, weil er quasi marktliberal beraten wird und glaubt, irgendwelche Märkte müssten das regeln. Und ich würde jetzt einen Schritt zurückgehen und würde sagen, dem Motto, naja, ich als eher Gegner der planwirtschaftlichen Steuerung würde sagen, der Staat beweist uns ja gerade, dass er es nicht kann, weil das zu komplex ist und das eben Politiker gar nicht organisieren können.
Ja und nein, ich kenne übrigens die Studie, auf diese Studien kann ich auch gleich nochmal eingehen, aber ich würde vielleicht eine kurze Antwort geben, eine Phrase, eine Plattitüde, die ich eigentlich immer kritisiere, aber ich würde schon meine Position so darstellen, dass so viel Staat wie notwendig und so wenig Staat wie möglich, aber ich sehe halt sehr viele Notwendigkeiten für den Staat, gerade in einer riesigen Transformationsaufgabe und das ist es ja, es ist ja nicht Business as usual und vor 10 Jahren konnten wir auch vielleicht noch anders in der deutschen Wirtschaft operieren. Aber wir können das nicht mehr, weil wir uns eine riesige Aufgabe gegeben haben, die Klimatransformation von Wirtschaft und Gesellschaft und diese Transformation durch die Energiekrise nochmal beschleunigt wurde. Die alten Pläne, auch der Bundesregierung, der Koalitionsvertrag, der war einfach Makulatur. Der war einfach nichtig, weil er nicht mehr gereicht hat. Und das ist übrigens eins der großen Probleme der Ampelregierung, dass sie das nie gesehen hat. Sie hat nie entsprechend auf die Energiekrise reagiert, weil sie auch immer noch so ein bisschen am Koalitionsvertrag gehangen hat, weil es eben eine schwierige Koalition ist. Und ich habe immer gesagt, der Koalitionsvertrag war ein guter Vertrag, aber vor der Energiekrise. Das heißt also, was ich sage, wir haben eine riesige Transformationsaufgabe. Diese ist nochmal beschleunigt worden. Der Transformationsdruck hat sich erhöht. Und daraus folgt für mich jetzt schon in solchen Umbruchszeiten und Krisenzeiten, dass der Staat etwas mehr machen muss, als wir gewohnt sind. Und im Infrastrukturbereich hatten wir uns ja schon gesehen, dass es sowieso immer eine staatliche Aufgabe gibt. Also diese elementare Infrastruktur. Ich möchte ja nicht, dass die erneuerbare Energien, die Windräder, staatlich sind. Also, dass wir uns da einig sind. Ich möchte kein produzierendes Gewerbe da verstaatlichen. Und sicherlich halte ich es immer für eine absurde Diskussion, jetzt über die Verstaatlichung von BMW zu diskutieren. Das wird ja auch, das ist absurd. Aber wir müssen ein bisschen wegkommen von dieser extremen Diskussion, sondern wir reden über Infrastruktur, wo sowieso nur ein Monopolist ist und wo die Bundesregierung sowieso alles vorschreiben muss und wo diese Monopolisten, wenn sie privat sind, dann ihre 8-10% Rendite fordern, die der Staat dann, der deutsche Staat eh bezahlt. Und im Energieinfrastrukturbereich gibt es dann eine große staatliche Aufgabe. Und da müssen wir auch klotzen. Da dürfen wir eben nicht kleckern. Ich sehe zweitens dann noch eine industriepolitische Aufgabe, also die über Infrastruktur hinausgeht, in einer Transformation, wo alles plötzlich viel schneller gehen muss, indem ich sage, es muss auch in gewissen Bereichen eine Investitionsprämie geben, aber eine unbürokratische Investitionsprämie, also auch für den Mittelstand, für diejenigen Unternehmen, die ihre alte gasbasierte Anlage ersetzen wollen durch eine strombasierte Anlage. Also ihren alten Heizkessel, der vielleicht mit Öl und Gas befeuert wird, durch einen strombasierten Heizkessel ersetzen möchte. Oder wasserstoffbasiert. Und da denke ich natürlich an die Stahlindustrie, aber auch an die Feuerverzinkungsbranche, über die ich rede, die nachgelagert ist. Das sind all die Unternehmen, die sind transformationswillig. Und wenn man die auch fragt, sagen die, wir möchten zwei Dinge. Eine gewisse Sicherheit bei den Strompreisen, eine gewisse Sicherheit. Es darf nicht zu schlimm werden. Und das verspricht die Bundesregierung ja auch. Sie möchten nur keine Zahlen nennen, aber das ist nicht so hilfreich. Und zweitens sagen einige auch, ja, eine Investitionsprämie für diese anfänglich, die einfach und unbürokratisch ist, also nicht eingebettet in ein Energiesparkonzept wieder, das macht es viel zu bürokratisch, sondern einfach sagen, wenn ihr eine neue Anlage hier installiert und die strombasiert fertig, dann kommt ihr die Prämie. Das ist übrigens unmöglich, auch mit europäischem Recht. Ich gehe da sehr im Detail im Buch drauf ein, aber es ist also nicht unmöglich. Ich denke, es ist möglich, aber es ist schwierig und man hat sofort immer den Gegenwind. Und diese zweite Komponente, die Förderkomponente, würde ich sagen, kann man auch noch rechtfertigen, gerade weil wir in den Transformationsprozess sind. Es ist keine dauerhafte Subventionierung, aber für diese Veränderung, diese große Veränderung. Und das ist es. Mehr würde ich auch gar nicht sagen. Mehr brauchen wir nicht.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
schön geschildert. Trotzdem habe ich nur einen Band. Ich würde natürlich sagen, die Energiewende gesamthaft letzten 20 Jahre ist ja staatlich organisiert. Und ich meine Atomausstieg, ich will das mit Ihnen diskutieren, ob jetzt pro oder contra Atomkraft. Nur Sie haben gerade gesagt, wir sollen jemandem Geld geben, um zu helfen, von Gas auf Elektro umzusteigen. Und ich bleibe dabei, das Einfachste wäre gewesen, Strom wäre so wettbewerbsfähig, dass sozusagen das ökonomisch sich schon rechnet, auf Strom umzusteigen, statt bei Gas zu bleiben. Ich meine, wäre das nicht das Richtige? Sollte man nicht wirklich sagen, lasst uns alles tun, um das Angebot massiv auszuweiten? Und ich meine, auch wenn es Atomkraftgegner sind, da wäre es nicht vernünftig zu sagen, lasst uns auch alle vorhandenen Kapazitäten noch wieder ans Netz bringen, um so Strom billig zu machen, statt, Sie fördern ja auch einen Industriestrompreis, der muss ja irgendwo bezahlt werden. Am Ende zahle ich den Industriestrompreis, damit ThyssenKrupp billigen Strom bekommt. Ich meine, als Steuerzahler, irgendjemand muss es ja zahlen, in der Verteilungsfrage. Wäre es nicht vernünftiger zu sagen, wir machen alles, da setzen alles daran, das Angebot auszuweiten?
Auf alle Fälle. Das Angebot ausweiten ist immer die Voraussetzung für alles. Darüber reden wir. Aber ich würde sagen, natürlich mit den Klimazielen, die wir haben, sollten wir jetzt in dieser Situation, in der wir sind, alles dran setzen, das Angebot an erneuerbaren Strom und das Stromnetz eben auszubauen hauptsächlich und Wasserstoff.
Was ja auch nicht billig ist, aber gut.
Ja, nochmal, gegeben die Klimaziele. Wenn ich natürlich jetzt sage, und es wäre, also ich will gar nicht über den Atomausstieg reden, weil das ist, nochmal, das war eine gesellschaftliche Entscheidung, die ich jetzt als Ökonom nur so hinnehme. Könnte gerne diskutieren.
Vielleicht war der Gesellschaft die Kosten nicht so ganz bewusst.
Das kann gut sein. Und es hat die Sache sicherlich schwieriger gemacht. Keine Frage. Wesentlich schwieriger. Wir hätten uns mehr Zeit lassen können. War vielleicht dann nicht im Interesse anderer wieder aus grüner Perspektive, aber sicher. Es wäre einfacher für die Wirtschaft gewesen. Genauso wie es einfacher gewesen wäre ohne den Gaspreisschock. Den Krieg in der Ukraine, da hätten wir uns auch viel mehr Zeit lassen können. Das ist eben mein Punkt. Aber nun hatten wir diesen negativen Angebotsschock für Gas. Den nehme ich jetzt erstmal so hin. Jetzt, den haben wir versucht zu kompensieren durch Einkäufe weltweit. Und Ökonomen haben viel gesagt, wir müssen einfach nur Energie einsparen. Und da komme ich wieder zurück zu der Mehrheitsmeinung der Ökonomen. Die haben klar überschätzt, wie einfach es ist, einfach Energie einzusparen. Auf der Haushaltsseite kann man noch sagen, müssen die Leute halt frieren. Das sollte man dann auch so vermitteln, ob das so gut ist. Aber auf der wirtschaftlichen Seite, auf der Unternehmensseite würde ich eben sagen, heißt das häufig eben Produktion runterfahren. Aber ist auch Energiesparen.
Ich kann, das haben Sie getan.
Ich kann Energie sparen, indem ich die Produktion auf Null runterfahre und keine Investition tätige. Toll, das habe ich immer gesagt. Wir müssen ja unterscheiden zwischen diesem Energiesparen, das einfach nur ein Effizienzgewinn ist. Und da, glaube ich, ist nicht so viel möglich in einer kurzen Frist, innerhalb von wenigen Monaten oder Jahren. Da kann man ein bisschen einsparen, das haben wir eben gesehen. Da war Luft, das haben auch vorher die Berechnungen gesagt und das habe ich auch immer angenommen, vielleicht von 10%, ohne dass wir große Produktionsverluste haben. Aber danach ist Schluss. Danach geht alles nur noch in Bezug auf Effizienzgewinne mit großen Investitionen, die Jahre brauchen dann, um sich wirklich zu rentieren. Und das ist genau meine Kritik am Mainstream-Ökonomen, die ich da mit dem Marktliberalismus in Verbindung bringe. Aber wenn wir diesen Schritt erstmal draußen lassen, dann sind wir wahrscheinlich sehr nah beieinander.
Dann machen wir den Schritt ruhig, weil ich habe mir gedacht gehabt, also wir haben Konsens bei der Einschätzung bezüglich Bedeutung von Energie. Und jetzt frage ich mich, marktliberal. Wissen Sie, für mich ist immer so, ich immer höre, der Neoliberalismus in Deutschland, denkt mir so, ja gut, Staatsquote, was ist 50%? Der Staat greift überall ein, überall ist reguliert. Wo gibt es überhaupt noch Märkte, die nicht reguliert sind? Da haben wir gedacht so, ach, naja, also wissen Sie, Herr Truger hat sofort getwittert, endlich kommt das Buch von Herrn Krebs und es endlich wird mir wieder klar gemacht, der böse Liberalismus. Ich denke mir so, liebe Freunde, ganz ehrlich, wo haben wir denn, wir sind ja nicht die USA oder UK oder die Schweiz, ja, sondern wir sind durch und durch, ich meine, wir haben, der Staat greift überall ein. Also ich habe gedacht so, das ist so ein Schlagwort, wo ich immer denke so, liebe Freunde, hätte ich gern ein bisschen mehr von, hätte ich gesagt, nur nicht weniger.
Ja und nein, ich benutze ja auch übrigens nicht den Begriff Neoliberalismus, gerade weil er so stark besetzt ist und eigentlich nur eine politische Agenda ist. Ich sage, dass wir Marktliberalismus, aber was ich wirklich kritisiere, ist die Marktgläubigkeit, eine naive Marktgläubigkeit. Das führe ich eben auch drauf zurück, auf die Theorien, die wir als Ökonomen erstmal benutzen immer, um sich die Welt anzuschauen. Ich sollte sagen, akademische Ökonomen, also die Wirtschaftsprofessoren hauptsächlich. Das ist auch hauptsächlich meine Kritik. Die Ökonomen, die im Leben stehen, denken vielleicht teilweise auch so, aber die werden ja immer von der Realität eingeholt. Aber ich beschreibe wirklich eben die wahre Lehre, die aber auch bei Wirtschaftsprofessoren sehr dominant ist. Und das ist dann doch schon, und das meine ich mit Marktgläubigkeit dann oder Marktfundamentalismus nenne ich das ja. Das nenne ich eine Spielart des Liberalismus und deswegen nenne ich es mal. Also bleibe ich mal bei Marktgläubigkeit. Was meine ich wirklich damit? Das ist so ein bisschen der Gedanke, dass überall in allen Bereichen der Wirtschaft und auch der Gesellschaft wirklich alles geregelt werden kann durch einen einfachen Markt, der immer perfekt ist, immer perfekt funktioniert und ein gesellschaftlich wünschenswertes Ergebnis produziert. Und zwar wird diese Denkweise auch angewendet auf Bereiche, also nicht nur der Produktion von Autos oder so. Also ich rede eben nicht von den Stahlproduzenten, von den Autoproduzenten, sondern es wird von diesen Ökonomen ja auch dann angewendet auf Bereiche, auf den Infrastrukturbereich, wo ich einfach gar keinen Wettbewerb habe. Und eine zweite Annahme dieser Ökonomen, die habe ich eben schon gesagt, ist, dass dieser Markt ähnlich funktioniert wie der Wochenmarkt für Äpfel und Birnen und die Anpassungsprozesse sehr schnell vor sich gehen und Unsicherheit auch keine Rolle spielt. Das heißt, die beiden Dinge, die mir immer fehlten in den Analysen, und das nenne ich Marktfundamentalismus, ist, dass es in dieser Scheinwelt der Ökonomen keine Unsicherheit gibt, keine richtige Unsicherheit, Energiemärkte nie überreagieren können. Wer glaubt denn das? Und dass die Anpassungskosten für die Unternehmen und für die Menschen unterschätzt werden. Das ist für mich die wahre Lehre. Das ist für mich so ein bisschen die Marktgläubigkeit oder der Marktfundamentalismus in diesem Sinne, dass es so einen abstrakten Markt gibt. Das ist gar keine Kritik so an der konkreten Marktwirtschaft oder sozialen, sondern an einer abstrakten Marktwirtschaft, die aber ständig benutzt wird von diesen Ökonomen als Analyseinstrument. Das merken die meisten natürlich und das kritisiere ich. Und wenn wir dann von dem Begriff wegkommen, würden wir vielleicht dann doch schon sehen, da beschreibe ich vielleicht doch was auch in den Ministerien sehr dominant ist. Und wie gesagt, die Politik wird dann irgendwann von der Realität eingeholt. Das ist genauso, nach der wahren Lehre dürfen wir ja auch keine Industriepolitik betreiben. Ich würde sagen, in diesem Transformationsprozess, wenn wir gar keine Industriepolitik betreiben, dann haben wir keine Industrie mehr. Und wie gesagt, es gibt gute oder schlechte Industriepolitik. Aber diese Ökonomen sagen, alle Industrie und Politik ist verkehrt. Das heißt, ich kann noch nicht mal diskutieren, was gut und schlecht ist. Weil hier ist ja alles verkehrt. Und das war eine Diskussion, die ich 2023 geführt habe mit diesen Ökonomen, wo wir Diskussionen hatten. Und klar, ich kann sagen, alle Förderung ist schlecht. Ich kann auch immer Beispiele bringen, wo die Förderung schlecht war. Aber das ist immer noch keine Politik. So, und am Ende macht es die Politik ja eh. Das ist, weil sie sieht, am Ende haben wir ansonsten keine Industrie mehr. Das geht auch nicht.
Herr Krebs, das enttäuscht Sie wieder. Wir wollen ja auf unsere Dissens kommen. Wir nähern uns dem Dissens. Erstmal a priori stimme ich Ihnen ja zu. Ich meine, die meisten ökonomischen Modelle sind relativ realitätsfern. Ja, Homo economicus und so weiter, das ist alles ziemlich realitätsfern. Bin ich sofort bei Ihnen. Auch das Thema, also im Motto, wenn die Produktionsmenge, wenn mehr Angebot da steigt, der Preis, in Wirklichkeit wissen wir, der Preis sinkt, weil die Produktionskosten sinken, desto mehr ich die Anlagen auslasse, etc. Es gibt so ein paar Modelle in der Makroökonomie, wo jeder, der in der Wirtschaft unterwegs ist, sich einfach den Kopf fasst. Haken dran. Auch Industriepolitik, würde ich sagen. Auch da mache ich einen Haken dran, wobei ich dazu sagen muss, wir haben dieses Problem, dass wir immer ein bestimmtes Qualifikationsniveau voraussetzen müssen bei staatlichen Akteuren. Also Industriepolitik beispielsweise, immer mal Elektroauto. Die Chinesen haben eine Industriepolitik betrieben, die nicht nur Subventionen waren, sondern die haben gezielt in die Forschung und Entwicklung gesteckt für Batterietechnologien. Andere Dinge haben längeren Atem bewiesen. Also haben wir 20 Jahre was gemacht, was wir in Europa hätten auch machen müssen, nachdem wir gesagt haben, wir wollen das Verbrennerausstieg und Elektro, hätte man konsequenterweise sagen müssen, was müssen wir tun, um die zukünftige Industrie zu haben, haben wir nicht gemacht. Also ist für mich so ein bisschen die Frage, um die bessere Welt zu haben, müssten wir auch die Qualifikation haben im öffentlichen Sektor. Wenn ich das aber nicht habe, dann habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich setze trotzdem auf den Staat oder ich sage, dann hoffe ich doch auf die Schwarmintelligenz der Bürger, die in Summe dann doch eine bessere Entscheidung treffen werden als die politischen Beamten?
Schwierig, halte ich für sehr gefährlich. Also die Antwort war jetzt so ein bisschen, was wir jetzt betreiben, ist nicht gut. Wir müssen einfach die reine Marktlehre wirken lassen. Wir müssen noch weitergehen. Na,
oder wir müssten konsequenterweise die Qualität des Staates.
Nein, ich weiß, aber erstmal diesen Gedanken vielleicht durchspielen. Also die Forderungen nach FDP pur nenne ich das immer. Gut, darf sich jetzt jeder überlegen, was wir bekommen, wenn wir FDP pur bekommen. Ich würde eben genau sagen, das wäre ja nur mit einem minimalen Staat. Ich denke eben auch, es gibt eigentlich nicht viele Beispiele, wo das wirklich sehr erfolgreich war. Und dann gehen wir wieder zurück zu den Diskussionen. Wie viel hat 40 Jahre von einer gewissen Agenda gebracht? Beginnt mit Reagan und Thatcher und so. Und das ist eigentlich diese große Diskussion, die wir nie beenden werden. Aber jetzt in Deutschland hätten wir sie und wäre dann die Antwort FDP pur. Wenn die FDP nur alleine regieren könnte, wäre alles besser. Wage ich zu bezweifeln aus den Gründen, die ich versucht habe anzudeuten. Und ich möchte auch nochmal auf einen anderen Punkt zurückgehen. Ich kritisiere nicht spezielle Modelle der Ökonomen und ich kritisiere auch nicht die Mathematisierung der Ökonomen. Wir brauchen Theorien, um empirische Ergebnisse einzuordnen. Und auch in der Praxis werden Theorien entwickelt, die werden vielleicht nicht formalisiert und mathematisiert. Ich selbst habe in meinen 30 Jahren Forschung eigentlich nur mit theoretischen Konstrukten gearbeitet, die dann aber angewendet werden und an der Empirie getestet. Also meine Kritik geht nicht gegen spezielle ökonomische Modelle. Insbesondere hat die Bundesbank dann auch sehr gute Simulationen gemacht, gleichzeitig mit den Studien, die Sie gerade zitiert hatten, die gesagt hatten, wir könnten auch ein Erdgasembargo sofort aussprechen, es würde nichts passieren übrigens. Also wie gesagt, die Bundesbank war halt nur etwas näher am Leben. Was ich kritisiere, das ist es ja, was ich kritisiere, und das ist üblicher in der akademischen Literatur und in der akademischen Welt, also bei den Wirtschaftsprofessorinnen und Professoren, ist eine Theorie, die erstmal annimmt, wir können die Wirtschaft beschreiben als Unternehmen, die alle interagieren in einem abstrakten Markt, der so funktioniert wie der Markt für Äpfel und Birnen. Das ist das Modell übrigens, das diese Wirtschaftsprofessoren genau genommen haben, um die wirtschaftlichen Folgen eines Erdgasembargos zu analysieren. Das ist das Modell. Der Markt für Äpfel und Birnen ist der Markt für alles, inklusive dem Arbeitsmarkt. Und da habe ich gesagt, also bitteschön. Übrigens haben wir in der wissenschaftlichen Literatur natürlich auch diese anderen Modelle, die wurden nicht angewendet. Das war aber jetzt kein Einzelfall und das ist mir eben in den letzten 3 Jahren aufgefallen, dass viele Ökonomen, und ich nenne die marktliberale Ökonomen, weil sie eben dieses einfache Modell der Marktwirtschaft benutzen, aber wir könnten auch sagen, die Wirtschaftsprofessoren, also die ein bisschen weiter weg sind von der Realität, benutzen doch häufig in ihren Argumenten, insbesondere wenn etwas Neues passiert, wie die Energiekrise, dieses einfache Modell. Das habe ich einfach gemerkt. Vielleicht noch mit einer Externalität, das schaffen wir noch gerade. Aber sobald große Unsicherheit vorherrscht oder wirklich ein Transformationsproblem, ein großes Transformationsproblem bewältigt werden muss, ist dieses Modell einfach komplett verkehrt. Aber es ist übrigens das Modell, das ist nicht nur ein Modell, das ist der Referenzrahmen für alle Ökonomen. Das ist das, was wir in der Einführungsvorlesung unterrichten. Das ist am Ende, was einige sagen, ist Adam Smith, ist es aber nicht. Und das ist das Modell einer unsichtbaren Hand, die dann auch gesellschaftlich wünschenswerte Ergebnisse produziert. Und das habe ich so ein bisschen kritisiert in Krisenzeiten. Also meine Kritik, also das muss ich schon, ist schon ein bisschen allgemeiner als mir gefällt nicht dieses Modell. Das ist die Grundstruktur unserer Theorie. Das ist die eine Theorie, auf die sich Ökonomen dann immer in der öffentlichen Debatte einigen. Automatisch. Ohne dass, übrigens ist es ein sehr schönes Modell. Das kann man immer anwenden, auch wenn man überhaupt nichts weiß über den speziellen Fall. Da gibt es so einige Phrasen, die passen dann immer.
Genau, ich wollte nur sagen, es ist gut, dass Sie betont haben, Adam Smith, ich habe mich Adam Smith auch mal einen Podcast gemacht und in der Tat, Adam Smith hat nämlich auch eine Rolle für den Staat gesehen, er war nämlich nicht marktradikal.
Deswegen habe ich auch gesagt, das ist eine komplette Missrepräsentation von Adam Smith, deswegen habe ich auch gesagt, das steht gar nicht für Adam Smith, das steht eigentlich für mehr die moderne Volkswirtschaftslehre, die mit diesem unsichtbaren Handtheorem, das ist mehr Walras eigentlich und dieses Gleichgewichtsmodell.
Wir kommen auch gleich auf Ihr Reallohnthema noch. Ich möchte gerne, bevor wir dazu kommen, noch mal ganz kurz was sagen zur Rolle des Staates, weil Sie haben, das war mir gerade ein bisschen zu pauschal, ich meine mit FDP-Staat und so weiter, weil die Frage ist, Sie haben ja gesagt, im Prinzip minimaler Staat. Und das wäre das FDP-Modell. Und ich würde mal fragen, ob man nicht eher sagen soll, man braucht einen starken Staat, was aber nicht unbedingt einen großen Staat betrifft. Und darum würde ich Sie schon, bevor wir jetzt auf die Reallohn und so weiter Seite kommen, schon mal fragen wollen, wenn Sie jetzt den Staat jetzt anschauen, gibt es nicht auch Bereiche, wo der Staat sich zurücknehmen sollte aus heutiger Sicht? Gibt es nicht Bereiche, wo der Staat in falschen Bereichen aktiv ist? Oder sagen Sie, nee, eigentlich wir müssen nur ergänzen, es gibt nichts, was wegfallen sollte?
Das kann ich nicht so beurteilen. Ich habe eine persönliche Meinung, aber ich werde ja eigentlich auch gefragt, mehr als Ökonom, denke ich mal. Und da muss ich
Sie schon. Können aber auch persönliche Meinung äußern,
ja,
wie Sie wollen, wenn Sie sich halt wohlfühlen.
Ich möchte versuchen, die zu unterscheiden, obwohl ich mir bewusst ist, dass es naiv ist, die kommen immer ein bisschen zusammen. Deswegen finde ich das auch immer fragwürdig, wenn einige Ökonomen sagen, wir sind ja nur die objektiven Beschreiber einer Realität, die gegeben ist. Aber ich glaube, wohin diese Frage auch gehen soll, ist eigentlich die großen Staatsausgaben. Aber das sind ja Ausgaben für den Sozialstaat. Und ich habe bis jetzt überhaupt noch nicht den Sozialstaat erwähnt. Und das halte ich auch für eine, also ich rede hier über das Rentenversicherungssystem und das Krankenversicherungssystem. Das sind übrigens die beiden großen Ausgabenposten. Die Arbeitslosenversicherung und das Bürgergeld, die sind zwar auch groß, aber klein im Vergleich zur Rente, gesetzlichen Rente und Gesundheit.
Und also der große Sozialstaat.
Der große Sozialstaat, also dieser Block. Und da denke ich immer, ist es eine gesellschaftliche Frage erstmal, welche Rolle wollen wir für den Staat da haben? Wie viel Sicherheit? Das ist ja eine Versicherung. Das ist für mich eine Versicherung. Auch das, die gesetzliche Rente, eine gewisse, das hat eine Versicherungsfunktion. Und da denke ich, ist es nicht nur eine ökonomische Diskussion, sondern eine gesellschaftspolitische Diskussion. Was wollen wir als Land? Und das, finde ich, kann man auch in der Demokratie durch einen Wahlprozess entscheiden lassen. Natürlich können es jetzt
ökonomische Implikationen.
Und deswegen werde ich diese Frage, die ist auch nicht so wichtig für mein Buch. Denn für mein Buch ist es viel wichtiger, wie gehen wir als Wirtschaft mit dieser Transformation um, wo wir vielleicht dann auch, und da bin ich vielleicht übrigens auch ein bisschen anders unterwegs als viele Ökonomen. Da denken eben viele Ökonomen, um Transformationspolitik zu betreiben, brauchen wir nur einen CO2-Preis. Also wir müssen es ordentlich teuer machen für diejenigen, die verschmutzen. Und alles andere machen wir über Transferzahlung. Und da sage ich ja eben genau, nein, das ist also Klimageld vielleicht. Und dann sage ich, ja, wir können Klimageld diskutieren. Ich sage nicht, dass es a priori absurd ist, aber es ist absurd zu denken, damit haben wir die soziale Frage geklärt, oder? Weil die Verluste, die eine, aber der, genau darauf wollte ich hin. Deswegen will ich gar keine Sozialstaatsdebatte jetzt führen für das, was wir führen, weil ich glaube, auch ein großer Teil davon ist eine gesellschaftspolitische Frage, wie viel wir, ja? Denn die großen Einsparungen sind ja bei Rente und Gesundheit.
Okay. Sozialstaat. Also Sie sagen gesellschaftliche Diskussion. Stimmt. Es ist eine Verteilungsdiskussion. Aber die Frage ist, hat der Sozialstaat nicht auch eine realwirtschaftliche Implikation? Also es gibt ja Diskussionen, wenn der Sozialstaat zu groß ist, wenn der Staat zu groß ist, gibt es ja Studien, die behaupten, dann nimmt das Wirtschaftswachstum ab. Oder Bürgergeld, auch wenn Sie sagen, es ist ein kleiner Betrag, da haben wir Anreizwirkungen, die nun diskutiert werden, ob die da sind, ob die nicht da sind. Also kann man sagen, einfach ist es nur eine Verteilungsfrage oder muss man nicht als Ökonom trotzdem sagen, er hat realwirtschaftliche Implikationen, deshalb müssen wir ihn auch diskutieren.
Das stimmt. Nochmal, es ist nicht zentral für das Buch und für die anderen Fragen, aber natürlich hat es realwirtschaftliche Implikationen, keine Frage, durch die Anreizprobleme. Ich habe zum Beispiel Studien über die Hartz-Reform geschrieben, die ja wirklich über den Suchanreiz der Arbeitslosen war. Viele Modelle, die ich benutze, insofern bin ich immer noch Ökonom, haben immer Anreizeffekte und da merke ich schon, obwohl ich mit Soziologen gerne auch rede, weil die eine breitere Perspektive haben, tendenziell vernachlässigen die etwas zu stark den Anreizeffekt von Sozialleistungen. Glaube ich schon. Man kann es aber auch überbetonen. Ökonomen haben die Tendenz, überall riesige Anreizeffekte zu sehen. Und ich bin da immer für die empirische Evidenz. Und da gibt es eben verschiedene Studien und dann das hängt davon ab, ob wir jetzt über die Arbeitslosenversicherung reden, über das Bürgergeld oder über die Rentenversicherung, das sind ja verschiedene, die hängen alle zusammen, das ist eine allgemeine Theorie der Anreizeffekte. Aber nochmal, vollkommen richtig, wenn der Sozialstaat dann zu groß sein sollte, dann wird es natürlich sehr große negative Anreizeffekte geben und das muss man mit berücksichtigen in diesen Fragen. Aber nochmal, es hat immer auch eine gesellschaftspolitische Dimension, wo man als Gesellschaft sagen soll, und ich kann nur als Ökonom sagen, es hätte aber diese negativen Anreizeffekte und hoffentlich eine ehrliche Analyse durchführen, wie groß die denn sein könnten. Denn nochmal, von Ökonomen werden die Tendenzen manchmal überbetont, würde ich sagen, wenn ich mir die Zahlen anschaue. Auf der anderen Seite ist das vielleicht nur ein Ausgleich für die Soziologen, die das eigentlich immer sehr häufig abtun. Und dann kann man sagen, in der Mitte, die ganze Diskussion, die mich besonders betrifft, war eben diese Energiekrise und die Transformation. Und da geht es mir wirklich, und das ist mir eben ganz wichtig, nicht um Ex-Post-Transfer, also nachdem die Produktion durchgeführt wurde und der Mehrwert aufgeteilt wurde. Also es geht mir nicht um Transferzahlung, sondern eher, wie im Arbeitsmarkt dann der Mehrwert aufgeteilt wird zwischen Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite. Und dann kommen wir dann über auf die Lohn.
Und das machen wir jetzt genau jetzt. Sie haben gesagt, CO2-Preis und dann Klimageld, das ist nicht richtig, das muss man anders machen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, wie der Mehrwert aufgeteilt wird. Das würde ich sagen, naja. Also erstens ist es ja so, der Umbau führt ja dazu, dass die Wirtschaft unter Druck ist. Die Wirtschaft hat höhere Energiekosten, muss Transformation machen. Auch wenn der Staat Zuschüsse gibt, es belastet die Wirtschaft. Da würde ich erstmal sagen, da wird der Kuchen erstmal kleiner. Ich muss mehr investieren, ich kann weniger ausgeben für anderes. Und Sie sagen, gleichzeitig muss die Verteilung anders sein. Also das heißt, es geht ja auch nochmal zu Lasten, weil höhere Löhne sind ja Kosten für die Firmen. Also wie stellen Sie sich das denn vor? Wie soll dann so die Transformation begleitet werden, ob der, um die Arbeitnehmer oder den normalen Bürger, es trifft ja auch Rentner, es trifft ja auch Studenten, um das besser zu machen, als jetzt gedacht ist?
Ja, ich stimme der Prämisse gar nicht so zu, dass der Kuchen kleiner wird. Und da gehe ich auch explizit drauf ein im Buch. Ist ein großer Teil. Und das ist ganz wichtig, weil häufig ja behauptet wird, dass es grünes Wachstum nicht geben kann. Gut. Ja, und das ist genau die Diskussion. Das bestreite ich. Jetzt müssen wir aber erstmal ein bisschen präzisieren, was meine ich unter grünem Wachstum, weil das ist häufig eine sehr abstrakte Diskussion. Was ich diskutiere, ist das, was aktuell die Frage ist. Können wir in den nächsten 10, 15 Jahren sehr schnell, sehr nah an die Klimaneutralität kommen? Oder sagen wir mal, in den nächsten 20, 25 Jahren fast klimaneutral werden? Können wir diesen Umbau der Wirtschaft schaffen und gleichzeitig Wirtschaftswachstum generieren? Und dann würde der Kuchen ja größer werden, nicht kleiner. Und ich behaupte, das, was wir wissen, und ich habe selbst Simulationen dazu durchgeführt, es gibt aber auch viele andere Meinungen, aber ich gebe auch durch, sagt uns, wenn wir das alles richtig machen, es muss aber auch alles passen und die Politik muss passen, aber wir haben hier gerade schon diskutiert, was da, dann ist es auch möglich, Wirtschaftswachstum zu generieren in den nächsten Jahren, sogar im Durchschnitt vielleicht von sogar 2% oder 1,5 für 10 Jahre. Das wäre schon viel. Ja. Der Grund ist, dass natürlich diese Investition in die neuen Produktionsanlagen auch erstmal als ein Zuwachs gezählt werden nach den BIP-Berechnungen. Jetzt kann man sagen, dass das, also wir würden nur schrumpfen, wenn plötzlich wir zu schnell sein wollen und alle Anlagen auf einmal verschrotten wollen. Klar, aber das sage ich auch. Da würde ich sagen, dann hat es nicht gepasst. Dann haben wir etwas verkehrt gemacht. Wir sind aber noch so an einem Wendepunkt, wo es, glaube ich, noch gut gehen kann. Also ich sehe jetzt mittlerweile auch nur etwas düsterer in die Zukunft, aber das hat mehr mit der Politik zu tun, nicht mit dem, was möglich ist. Also, dass aus grünen Kreisen häufig gesagt wird, grünes Wachstum ist unmöglich und dann das aber interpretiert wird als eine Aussage, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren nicht wachsen können, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Das ist eine Version dieser. Es gibt ganz viele andere.
Genau, Degrowth. Da kann auch Ulrike Herrmann machen.
Berlin, ja, ich gehe direkt drauf ein auf das Buch. Auf vielen Seiten Ulrike Herrmann. Ich denke, erstens diskutiert sie nicht die relevante ökonomische Literatur. Das hätte sie vielleicht tun sollen, wenn sie ein ganzes Buch schreibt. Die relevante ökonomische Literatur sagt aber auch mehrheitlich, dass es nicht gehen wird. Hätte sie die diskutiert, hätte sie eigentlich einen Punkt für sich gehabt. Aber diese relevante, also hauptsächlich die meisten ökonomischen Arbeiten gehen davon aus, dass wir hauptsächlich mit einem CO2-Preis arbeiten. Aber das ist ja genau mein Punkt. Das sollten wir natürlich nicht machen. Und sie unterschätzen auch, sie nehmen einfach an, dass strombasierte Produktionsanlagen weniger effizient sind als gasbasierte. Das stimmt aber eigentlich nicht. Also das kommt auch noch rein in diese Simulationsberechnung. Das sind ja alles nur Simulationen. Aus der Empirie kriege ich das nicht. Es stimmt natürlich, dass wir in der Vergangenheit keinen positiven Fall hatten, wo es wirklich richtig, aber wir waren ja auch noch nicht so weit. Also insofern muss ich schon auf Simulationsanalysen und empirische Evidenz so einer Kombination mich verlassen können oder nicht verlassen können. Die muss ich benutzen. Und dann, was ich da sehe, ist natürlich viele Arbeiten, die ich aber kritisiere, die sagen würden, ja, es ist nicht möglich für uns, die Klimaziele zu erreichen und zu wachsen. Also kräftig zu wachsen. Aber ich sage, wenn ich dann die Politik richtig ausrichte, und wenn ich empirisch vernünftige Annahmen treffe, dann sagen mir meine Simulationsanalysen, die ich selbst durchgehe, das geht. Darauf gehe ich ein. Also insofern glaube ich übrigens, dass auch diese These, die auch sehr viel aus grünen Kreisen kommt, da kommt ja nicht nur die Bestrafungsidee vor, sondern auch, dass am Ende, wir brauchen kein Wachstum. Ich halte die für extrem gefährlich und daran wird übrigens am Ende die Klimatransformation scheitern. Das haben wir ja genau gesehen. Wir hatten im Grunde genommen während der Energiekrise einen Test, wie die Groß denn so sich anfühlt. Und ich würde mal sagen, es fühlt sich nicht so gut an.
Herr Krebs, Sie haben auch 100% Konsens und vor allem Sozialstaatfinanzierung bei Degrowth kann gar nicht funktionieren.
Ja, wir haben und genau. Konsens. Und wenn ich noch einen funktionierenden Sozialstaat haben möchte, dann, es wird ja nicht so sein, dass jeder so ein bisschen verliert oder jeder konstant bleibt.
Aber was heißt das jetzt konkret? Was empfehlen Sie denn, weil Sie sagen ja Mindestlohnanhebung. Ich meine, sagen Sie im Prinzip, der Staat soll dafür sorgen, dass die Arbeitnehmer mehr Geld bekommen? Könnten wir nicht einfach sagen, der Staat macht eine Reform, schafft auch ein paar Dinge ab, reformiert vielleicht den Sozialstaat auch ein bisschen und reduziert Steuern, Abgaben, dann haben die Leute auch mehr Geld in der Tasche.
Na, also es gibt erstmal einen grundsätzlichen Unterschied für die Menschen, ob sie das vom Staat dann bekommen oder ob sie jetzt als Transferzahlung oder ob sie es verdienen als ihren Lohn oder ihr Gehalt. Aber wenn ich allgemeine Steuererleichterungen jetzt noch einführen würde, das ist so ein bisschen mit der Gießkanne, wird es sehr teuer. Wir haben hier schon die Sachen, nochmal, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen, brauche ich mindestens ein großvolumiges Investitionspaket, das wirklich fördert, auch bis in den Mittelstand und massiv die Investitionsausgaben für den Ausbau der Energieinfrastruktur erhöht. Also das brauche ich sowieso schon noch. Und das müsste kreditfinanziert eigentlich sein, wenn ich die Steuern nicht erhöhen möchte. Da habe ich immer noch nicht die Steuern der Niete. Ja? Das müsste kreditfinanziert. Wenn ich jetzt noch eine ganz breite Steuererleichterung für alle haben möchte, dann wird das sehr teuer.
Deshalb sagen Sie über den Mindestlohn quasi, den die Arbeitnehmer stärken, zulasten der Unternehmen einen höheren Anteil an dem volkswirtschaftlichen Gewinn haben.
Genau. Erstens muss ich die Grundlage dafür legen, dass es einen volkswirtschaftlichen Gewinn und mehr Wohlstandszuwachs gibt. Deswegen fange ich immer da an. Ich fange also nämlich nicht mit dieser anderen, sondern ich fange da an und ich sage, ich und andere machen Vorschläge, wie wir wirklich rauskommen aus diesem Tal der Tränen. Wenn ich das habe, wird es auch wieder Wohlstandsgewinne geben und auch auf dem Arbeitsmarkt. Und die werden nicht durch eine magische Hand dann fair verteilt. Und das ist ja auch in Ordnung. Ich mache den Unternehmen auch keinen Vorwurf. Das ist in ihrem eigenen Interesse dann natürlich den größeren Teil für ihre Gewinne, die teilweise vielleicht reinvestiert werden. Aber teilweise reden ja auch über größere Konzerne, vielleicht sogar ins Ausland. Ja, das heißt, da sage ich, wenn da denn, dann wird auch Luft da sein. Es wird ja ein Mehrwert produziert, der über dem hinausgeht, was die Lohnkosten dann sind. Und dann kann man dann auch wieder erstens die Tarifbindung steigern, und das wäre ein Bundestariftreuegesetz. Das ist die beste Möglichkeit immer noch in Deutschland, wirklich Löhne und Gehälter anzuheben. Und das zweite wäre eben für den Bereich, der durch Tarifverträge nicht gedeckt ist, das ist hauptsächlich der Mindestlohnbereich, da eben den Mindestlohn anheben, aber nicht von heute auf morgen, sondern natürlich auch für die nächsten 2-3 Jahre. Und eigentlich ist das nur ein Ausgleich für die Inflation, den wir eben nicht hatten. Und da muss ich natürlich auch die Implikationen, die möglichen negativen Implikationen betrachten. Die werden jetzt nicht da sein für die Industrie. Die werden da kaum drüber diskutieren, sondern da reden wir über den Gastronomiebereich und vielleicht über die Spargelernte. Darüber haben wir übrigens auch diskutiert, wobei ich mal beim Spargel sagen würde, naja, okay, können wir.
Spargel machen wir jetzt nicht,
ja, aber es heißt, ich hatte diese Diskussion übrigens aber auch, deswegen habe ich es, aber da habe ich wirklich gesagt, ist das jetzt unser größtes Problem, dass vielleicht der Spargelanbau etwas nach Osteuropa für sich verschiebt, wobei die Beschäftigten übrigens sowieso alle aus Osteuropa kommen, also.
Was ich gerne nochmal zum Abschluss zusammenfasse, also Ihre Aussage ist, erstens, wir müssen dafür sorgen, dass der Kuchen größer wird. Mehr Wachstum haben wir sofort Konsens. Das würden Sie machen über mehr staatliche Ausgaben.
In gewissen Bereichen nur, nicht so einfach. Im Infrastrukturbereich, genau, und gezielte
Förderung. Und das würden Sie auch schuldenfinanziert machen?
Und das müsste schuldenfinanziert sein, wenn ich nicht jetzt irgendwo die Steuern anheben möchte, so schnell. Übrigens, das würde sich ja nach Berechnungen, die einige durchführen, wie gesagt, Positivszenario, das würde sich sogar rechnen, nicht nur für die Wirtschaft, sondern sogar für den Fiskus nach 10 Jahren. Also da könnte man wirklich so die Steuereinnahmen generieren, die höher sind als die ursprünglichen Ausgaben. Das ist nicht unrealistisch. Okay,
positiver Multiplikator-Effekt.
Ja, auch für finanzfiskalisch. Ne? Also das, was manchmal dann Voodoo-Economics genannt wird. Und ich glaube, bei einfachen Steuersenkungen für alle ist es Voodoo-Economics. Da können wir uns, da gibt's ja auch einen positiven Wachstumseffekt, aber der wird zu gering sein. Alles, was wir aber wissen, wenn wir die wirklich gezielt einsetzen, aber gezielt heißt jetzt nicht Projektförderung, ich suche mir das Unternehmen aus, aber wenigstens eine Klimaschutzinvestitionsprämie und eine Strompreisgarantie. Übrigens, das ist jetzt schon die Mittelstandsforderung, die ich gerade sage. Wenigstens ein Mittelstandsverband hat sich dem angeschlossen. Dann geben wir etwas weniger aus, das ist gezielt, aber kriegen einen richtig guten Effekt.
Und da kann man was verteilen.
Ja, und jetzt aber sage ich nochmal, müssen wir auch die Beschäftigten entsprechend daran beteiligen. Das wird nicht automatisch geschehen, nicht aus dem Einzelinteressen der Unternehmen. Und dann gibt es dann Bereiche, jetzt bin ich eher beim Dienstleistungssektor, in der Gastronomie, wo die vielleicht sagen werden, Selbst wenn wir sagen, also jetzt die Forderung vielleicht 14 oder 15 Euro, das würde ja nicht sein 15 Euro heute, sondern bis 2026 oder 27, also man würde den Zeit geben, dann sagen sie vielleicht trotzdem, das schaffen wir nicht, einige Betriebe im Gastronomiebereich. Dann würde ich erstmal sagen, das muss ja ein groß gesamtwirtschaftlicher Effekt sein. Also, und der müsste ein bisschen größer sein, als dass es 2, 3 Einzelbeispiele gibt. Das ist mir auch immer wichtig. Wir werden immer Beispiele finden, wo es dann wirklich schwierig wird. Das muss schon größer sein. All das, was wir wissen, sagt uns, das haben wir auch damals bei den 12-Euro-Anhebungen gesagt, das ist auch nicht passiert. Also, das scheint nicht zu sein. Es stimmt aber allgemein, dass der Gastronomiebereich, aber das ist auch nicht nur eine Kostenfrage, allgemein einen negativen Trend hat. Gewisse Teile. Verstehe ich. Und dann würde ich sagen, vielleicht ist das auch ein Trend, den wir hinnehmen müssen. Oder wir sagen als Gesellschaft, wir wollen nicht, dass alle diese alten Kneipen aussterben und die Restaurants. Das ist ein kulturelles Gut. Das verstehe ich. Dann ist es aber eine gesellschaftspolitische Frage zu sagen, wir wollen, dass da im Gastronomiebereich keine Konsolidierung durchgeführt wird. Das wäre ja eine Konsolidierung. Kann ich verstehen. Dann soll der Staat das aber nicht auf den Rücken der oder die Gesellschaft den Rücken der Niedriglohnverdiener austragen, sondern soll er sie fördern mit einer Verlängerung der Mehrwertsteuerreduktion. Kann ich diskutieren. Nicht nur als Ökonom. Das ist für mich eine gesellschaftspolitische Frage. Es ist ein Kulturgut. Wir fördern die Oper. Wir fördern alles. Also für den oberen Mittelstand fördern wir ganz viel. Dann sagen wir, wir wollen die Kneipenszene erhalten. Das ist okay. Aber nicht mit Lohndruck. Sehe ich nicht ein.
Herr Krebs, ich glaube, das habe ich nicht erwartet, dass wir am Ende des Podcasts bei den Kneipen angekommen sind. Aber es war ein fairer Punkt. Und ich glaube, ich habe einen treuen Stammhörer, der ein paar Restaurants betreibt. Das weiß ich. Wenn er so weit gekommen ist, würde er zumindest sagen, jawohl, da geht er mit, weil er auch gesagt hat, die Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung war sicherlich nicht gut.
Ich habe nicht gesagt, wir dürfen sie nicht zurücknehmen, weil ich habe gesagt, wenn wir wirklich im Gastronomiebereich nicht nochmal mehr Schaden schaffen wollen und kreieren wollen, dann sollten wir die nicht zurücknehmen. Aber ich habe immer noch gesagt, es ist auch eine gesellschaftspolitische Frage. Wollen wir die Kneipen haben oder nicht? Das kann ich nicht nur als Ökonom entscheiden.
Herr Krebs, es ist doch super. Sie waren zum ersten Mal bei mir im Podcast zu Gast. Ich würde mal sagen, ich fand es ein tolles Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn wir das vertiefen, auch mal bei anderen Themen. Wir sind ja bei vielen Themen aktiv. Insofern würde ich mich freuen, wenn wir mal in dieser Stelle die Gelegenheit haben, wieder mal zu diskutieren. Würde mich jedenfalls sehr freuen.
Würde mich auch sehr freuen. Ich bedanke mich für das wirklich anregende Interview und vielen Dank.
Das Gespräch mit Tom Krebs ist einige Monate her, aber es hat leider nichts an Aktualität verloren. Die These von Tom Krebs gilt unverändert. Energie ist Wohlstand. Und das ist keine Ideologie, das ist einfach nur ein Fakt. Was am Persischen Golf passiert, ist so gesehen kein ungewöhnliches Ereignis. Es unterstreicht nur nochmals das Risiko, das entsteht, wenn man Energieversorgung nicht strategisch absichert. Ich meine damit nicht Solarzellen und Windräder bauen, ich meine eine intelligente Energiepolitik betreiben, wozu, das wissen treue Hörer, meines Erachtens gerade auch in Deutschland die Atomkraft gehören muss, so man denn CO2-frei Strom erzeugen möchte. Die ersten Schritte der Bundesregierung, der aktuellen Industriestrompreis, Netzentgeltsenkung und so weiter sind richtig, aber sie sind natürlich völlig unzureichend. Der Abstand bei Energiekosten zu den USA und Asien bleibt gewaltig. Und wenn die Energiepreise jetzt weiter steigen, werden die gerade eingeführten Entlastungen ohnehin schnell wieder aufgefressen. Professor Krebs forderte Energiepreisbremse bis 2035. Wir haben es jetzt nur Teillösungen umgesetzt. Ich bleibe bei meiner Kernforderung nach. Energie im Überfluss. Das muss das Ziel sein. Billig, sicher und wirklich dauerhaft günstig. Darum muss es gehen und das braucht eine ganz andere Politik. Daran hängt die Frage, ob es uns gelingt, auch in Deutschland in Zukunft noch eine Industrie zu haben. Wie das Ganze einzubetten ist, in den größeren Kontext von Geopolitik, Geostrategie und die Weltordnung, bespreche ich am kommenden Sonntag mit einem ausgesprochen interessanten Gesprächspartner. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Bis dahin bleibt mir nur Ihnen ganz herzlich zu danken fürs Zuhören. Ich freue mich auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.